Hallo und herzlich willkommen zum Insurance Monday Podcast, Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Dein Podcast mit spannenden Insights und exklusiven Gästen aus der traditionellen und digitalen Finanzwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Insurance Money Podcasts, Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Heute dürfen wir wieder zwei Gäste bei uns in der Episode begrüßen, nämlich Dietmar Schmidt, Managing Partner bei Maxon, und Dennis Glüsenkamp, Senior Data Strategist für KI bei HDI. Hallo ihr beiden und herzlich willkommen.
Grüße dich, Dominik. Hallo.
Moin und hallo.
Und auch aus dem Insurance Money Team darf ich heute wieder Julius Kretz, Oliver Lauer und Sebastian Langreher begrüßen.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo in die Runde.
Heute mal unisono, sehr schön. Und wir möchten die heutige Episode mit einem Zitat von Tim Cook starten. KI wird wahrscheinlich das Ende der Welt einleiten, aber bis dahin wird es ein paar tolle Unternehmen geben. Auch wir sind davon überzeugt, dass es bis dahin noch ein paar erstklassige Folgen des Insurance Monday Podcasts geben wird. Und wir wollen der spannenden Frage heute nachgehen: Künstliche Intelligenz in der Versicherungsbranche, eine Weltverbesserung oder eher das Ende der Branche? Dabei möchten wir vor allem Licht ins Dunkle bringen, was es eigentlich mit KI so auf sich hat. Und unsere beiden Gäste sind natürlich hierfür die idealen Gesprächspartner. Bevor wir jedoch inhaltlich einsteigen, würde ich sagen, Dietmar und Dennis, stellt euch doch gerne einmal zum Start kurz vor.
Gerne, Dominik. Mein Name ist Dietmar Schmidt. Ich bin Geschäftsführer der Gesellschafter der Maxon Gruppe. Das sind 65 Mitarbeiter in drei Gesellschaften. Ich selbst habe schon vor 20 Jahren 83 Millionen Bundesbürger und 3,7 Millionen Firmen eingesammelt. Da war ich nämlich Geschäftsführer einer Auskunft Hai. Die meisten kennen Schufa dazu. Selbst bin ich geboren in New York und habe Wirtschaftsinformatik studiert und beschäftige mich mit dem Thema Daten in Herausgabe von Büchern. Ich habe 4 Werke dazu rausgegeben, zuletzt digitale Ökosysteme. Und beim Thema KI bin ich in der Bundesfachkommission für Künstliche Intelligenz des Wirtschaftsrates und beim Senat der Wirtschaft.
Ja, mein Name ist Dennis Glüsenkamp. Ich bin beim HDI als Data Strategist für die Gestaltung von unseren Data Science und Machine Learning Use Cases zuständig. Das heißt, mich treiben so Fragen um, wie können uns Daten dabei unterstützen, dass wir eben unsere Ziele erreichen? Wie können wir intelligente Algorithmen dafür nutzen, um unsere operativen Herausforderungen zu bewältigen? Oder aber eben auch, was so der nächste sinnvolle Schritt für uns als Unternehmen ist, also in Richtung Priorisierung von unseren Vorhaben zu gehen. Dabei bin ich dann auch so eine Form von Übersetzer, sowohl von Daten zu Versicherungen als auch umgekehrt von Versicherungen wieder in die Datenanalytik-Welt. Und ja, mir geht es vor allem darum, irgendwie, dass am Ende sich Mensch und Maschine gut ergänzen können und nicht das eine vom anderen abgelöst wird, sondern wir the best of both worlds daraus machen.
Ja, sehr schön. Dann schon mal ganz lieben Dank für eure Einblicke. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wollen euch natürlich auch ein bisschen abseits des Lebenslaufs etwas besser kennenlernen. Und deswegen haben wir unser kurzes, schnelles Fragenformat quasi als Warm-up für die heutige Episode. Und ich würde mal mit dir starten, Dietmar, mit der ersten Frage. Bist du eher Team All-Inclusive oder eher Ferienwohnung?
Auf diese Frage war ich ja überhaupt nicht vorbereitet.
Wir müssen immer eine Überraschung mitbringen.
Ja. Ja. Es ist keine schwache KI-Frage und keine starke KI-Frage. Nein, ich würde sagen, ich bin eher Team-Inclusive, wenn ich wenig Zeit habe. Ansonsten auch die andere Variante.
Sehr schön. Zweite Frage, Team Fisch oder Fleisch?
Ganz klar Fleisch.
Sehr schön. Und die letzte Frage, ein klassisches Buch oder eher schnell mal gegoogelt?
Na, dann doch lieber das klassische Buch, würde ich sagen.
Sehr schön. Und dann an dich, Dennis. Erste Frage, Team Stadt oder Land?
Team Stadt, auf jeden Fall.
Perfekt. Fernsehen oder eher doch Streaming?
Ja, absolut Streaming. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so richtig lineares Fernsehen geguckt habe.
Ich wollte gerade sagen, warum stellen wir überhaupt diese Frage? Aber gut. Und die letzte Frage, Weihnachtsgeschenke online oder traditioneller Weihnachtseinkauf?
Ja, ich streame die Weihnachtsgeschenke sozusagen, also eher online.
Traditioneller Online-Einkauf.
Genau. Kennt man. Perfekt, dankeschön.
Super. Und dann wollen wir doch auch direkt in das Thema einsteigen. Nein, wir sind nicht wegen dem Streaming hier und auch nicht wegen dem Fisch oder Fleisch der Ferienwohnung, sondern wir wollen mit euch zum Thema KI sprechen. Und wir haben ja schon mit einem sehr schlauen Zitat von Tim Cook gestartet. Und ich habe tatsächlich ein weiteres gefunden. Ein KI-Forscher hat einmal gesagt, die größte Gefahr von künstlicher Intelligenz ist, dass die Menschen viel zu früh denken, dass sie KI verstanden haben. Ja, auch wenn das Zitat vielleicht ein bisschen anders gemeint ist, lasst uns da genau mal einsteigen, um zu verstehen, was ist denn jetzt eigentlich KI? Und Dietmar, da würde ich an dich als Experte mal übergeben. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da einen kurzen Impuls geben. Was bedeutet für dich künstliche Intelligenz oder wie definiert man das überhaupt?
Okay, mache ich gerne, Julius. Ich glaube, ich zitiere trotzdem nochmal vielleicht vorneweg, beispielsweise die Europäische Parlament für das Thema KI. Da ist es eher die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeit, wie logisches Denken, Lernen und Planen und Kreativität zu imitieren. Also wenn man das überträgt, als zweites Beispiel, die SAP sagt, künstliche Intelligenz ist der Überbegriff für Anwendung, bei denen Maschinen maschinenähnliche Intelligenzleistungen erbringen. Ich denke mal, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist so die schwache KI und starke KI. Die meisten KIs, die wir jetzt heute so sehen, sind eigentlich eher schwache KIs. Das heißt, die wirklich versuchen erstmal in der Regel sogar noch vergangenheitsbetrachtet Daten zu analysieren und dann predictive nach vorne zu vorherzusagen, was dann eben passiert. Das heißt, da würde ich mir erstmal keine so großen Sorgen machen, dass die vielen starken KIs gerade unterwegs sind, sondern es sind eher ja die Adaption von Menschenintelligenz in Versuch, in Daten eben vorhersagen. Jeder von uns kennt das ja, wenn er einen Amazon-Vergleich macht, gibt schon lange, dass Amazon Vorschläge macht, was diese das Profil gerne kauft oder ein ähnliches Profil. Und so verhält sich das auch, wenn man sich heute Lösungen im Markt anschaut, sowohl im Vertrieb als auch im Risiko als auch im Prozess gibt es ja auch bei Versicherungen heute schon viele Lösungen. Die meisten sind eigentlich schwache KIs, die letztendlich Menschenintelligenz versuchen nachzuempfinden und zu automatisieren oder eben, wie gesagt, aus Vergangenheit Vorhersagen für die Zukunft zu treffen.
Super, perfekt. Dennis, du bist ja der zweite Experte hier heute unter uns zum Thema künstliche Intelligenz. Ich hab mitgenommen und das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon mal zusammengefasst. Es gibt ja irgendwie eine schwache und eine starke Intelligenz und wir reden heute wahrscheinlich viel von der Schwachen in der Branche, in der Versicherungsbranche. Aber da würde mich dein Blick tatsächlich nochmal interessieren. Du hast die Definition auch gehört. Teilst du dieses Verständnis und hast du vielleicht für uns noch ein Praxisbeispiel, auch gerne außerhalb der Versicherungsbranche? Da kommen wir später nochmal zu, was es da für Beispiele gibt, wo man künstliche Intelligenz nochmal ein bisschen besser greifen kann.
Ja, also auf jeden Fall teile ich das in der Hinsicht. Worauf ich jetzt insbesondere was Praxisbeispiele betrifft, da auch gerne den Fokus setze, ist eben nicht nur das Imitieren von menschlicher Intelligenz oder von menschlichen Fähigkeiten, sondern eben auch, dass es darum geht, den Menschen zu ergänzen oder auch seine Fähigkeiten zu stärken. Und deswegen in den Welten von der Praxis, wo man eben von diesen Begrifflichkeiten sprechen kann oder eben dann auch die Begriffe Data Science oder Machine Learning verwendet, da geht es eben genau darum, den Menschen so zu unterstützen, dass seine Entscheidungen weiter datengetriebener werden. Und wenn man mal so ein bisschen außerhalb der Versicherungsbranche oder sagen wir mal relativ neutral auf alle Branchen schaut, dann gibt es zum Beispiel etwas, wo man sagen könnte, naja, also bei der Besetzung von Stellen, jetzt also wirklich ein neues Teammitglied oder so zu finden. Auch da gibt es erste Ansätze zu sagen, wie können dort Verfahren aus dem Bereich Data Science, Machine Learning, KI, wie können die dort helfen, eine sinnvolle Besetzung für dieses Team zu finden. Das ist wahrscheinlich im insbesondere europäischen Raum erstmal mit noch ein bisschen Bauchgrummeln belegt, das Thema. Ich kann aber durchaus sagen, das ist etwas, was ganz, ganz groß in beide Richtungen, westlich und östlich vor allem auch, von Europa stattfindet und wo man ja, wenn man das Ganze auch vernünftig aufzieht und auch mit hohen datenschutzrechtlichen Standards aufzieht, ja, das durchaus auch Wert stiften kann.
Würdest du da direkt noch ein Beispiel geben, wie man sich das konkret vorstellen kann? Es gab ja diese verpönten Farbschemata, die im Bankversicherungsbereich irgendwie gar nicht so richtig gut angekommen sind. Dann kann man hier ja wahrscheinlich auf verschiedene Profile eingehen. Was hast du vor Augen?
Ja, also mir ist vor allem eine Arbeit vor Augen, die konnte ich auf einer Konferenz besichtigen sozusagen oder den Vortrag mitnehmen. Da ging es darum, wie kann ich eine frei gewordene Stelle, insbesondere in einem Team, was vielleicht auch schon länger besteht oder länger gewachsen ist, wie kann ich diese Stelle sinnvoll besetzen? Und da geht es erstmal natürlich darum, Basisforschungsarbeit zu leisten, wie diese Dynamiken in dem Team sind, was dieses Teammitglied ausgezeichnet hat. Und der Ansatz an der Stelle war jetzt zu sagen, okay, das Team hat entsprechend die eigenen KPIs erfüllt, es hatte einen harmonischen Umgang miteinander, also suchen wir jemanden, der auf Basis von ganz bestimmten Eigenschaften, und da ist man jetzt weg von so einem mit diesen Farben, das ist, glaube ich, so ein sozial-psychologisches Modell gewesen, davon eher weggehend, sondern wirklich rein auf die Daten zu schauen und ähnliche Kandidaten zu dieser Person zu finden, die halt das Team verlassen hat. Und das wäre eben weg von psychologischen Tests, mehr auf so Muster, die in den Daten zu finden sind, darauf sich zu verlassen und als Ergänzung in diesem Stellenbesetzungsprozess zu nehmen.
Ist ja schon krass, ne? Jetzt sind wir schon mit dem Zitat gestartet, dass KI sozusagen die Jobs aufisst und ersetzt, und jetzt sorgt KI auch noch dafür, die freien Stellen wieder selber zu besetzen. Also das ist ja schon hier extrem, ne? Aber wir sind ja erst am Anfang von unserer Episode zu KI. Dietmar, du berätst ja auch große Versicherer. Was denkst du? Also warum muss KI zum Top-Management-Thema gemacht werden? Welche Rahmenbedingungen sind da entscheidend aus deiner Sicht?
Also ich glaube ganz, ganz klar daran, dass KI eine Ableitung der Unternehmensstrategie sein muss. Also deswegen muss es schon ganz oben aufgehängt sein. Ich kann nicht eine Vertriebsstrategie machen, ohne eine Datenstrategie und dann darüber eine KI-Strategie zu haben. Zukünftig muss ich im Vertrieb eine Multikanalbespielung haben, und ich muss wegkommen von jeder macht da seinen Kanal hin zu, ich schaue mir den Kunden an, analytisch, und überlege, welches Potenzial habe ich in dem Kunden und über welchen Kanal spreche ich ihn beispielsweise an. Das ist so ein Thema für die Vertriebsstrategie. Deswegen sagen, küsst die Datenstrategie, die Vertriebsstrategie für das Thema. Und das Gleiche gilt eben beim Risikothema, beim Schadensthema. Ich habe vor 4 Jahren beim Rückversicherer gesessen und habe dort eine Aussage bekommen, dass Gebäudeversicherungen in Deutschland sich lohnen. Und dann habe ich gesagt, ja, nutzen Sie denn Entfernung zum Gewässer? Gibt's kostenlos bei Google. Oder die Höhe. Und das war vor 4 Jahren noch nicht der Fall bei den meisten Rückversicherern. Und dabei sind die Kosten frei. Und das heißt, und hat natürlich eine große Auswirkung auf die Schadensquote für Gebäudeversicherungen. Daten, die verfügbar sind, die man in die Algorithmen mit reinnehmen könnte. Und habe da 20 Aktuare vor mir sitzen gehabt, die halt alte Algorithmen berechnet haben, aber halt nicht wussten, dass es in der digitalen Welt auch viele neue Datenquellen gibt, die man für die Algorithmen nutzen kann. Also auch dort ein Riesenimpact auf der Schadensquotenseite. Das Einzige, was man machen musste, ist, die Hausnummern bei den Verträgen mit einzusammeln. Die Verträge waren nämlich damals einfach 50.000 Erstversicherungsverträge eingesammelt, ein Rückversicherer hat es versichert. Und ich habe den Vorschlag gemacht, mach doch einfach einen günstigeren Satz für die Hausnummer mitliefern, und schon kriegst du die Daten dafür. Und da sind wir auch so ein bisschen bei dem Thema, ich muss ein bisschen in der Lage sein, mit Daten zu handeln, den Wert von Daten verstehen und den in meine KI-Strategie mit integrieren. Und die meisten Unternehmen verstehen den Wert ihrer eigenen Daten nicht, wissen auch nicht, welche Daten welchen Wert haben, welche Daten exklusiv sind oder welche jeder hat über den Kunden und wie man sie verwenden darf. Und im dritten Bereich des Prozesses sehe ich bei den Versicherern, auch die CEOs der Versicherer denken in End-to-End-Prozessen. Und wenn ich in End-to-End-Prozessen denke und dann sage, ich habe eine digitale Strecke, ich habe eine analoge Strecke, ich habe auch hybriden Strecken, wo Menschen noch mit tätig sind, die zukünftig eben eine Rolle haben, muss ich mir halt überlegen, was bedeutet das auf der gesamten Prozesskette? Und das kann ich, wenn ich das datenseitig erfasse, auch an der Prozessoptimierung hervorragend mit KI machen und das auch national oder auch international weit, wenn ich da Algorithmen für verwende, sodass ich dann am Ende die KI-Strategie verwenden kann, um meine Vertriebsstrategie, meine Risikostrategie und meine Prozessstrategie im Unternehmen umzusetzen. Und alle drei Bereiche haben wir schon auf Vorstandslevel unterstützt. Dass sie dann zusammenführen in eine KI-Strategie mit einer Staatenstrategie unten drunter, das haben wir weitestgehend immer nur in Teilen gesehen. Die meisten Versicherer sind da dran, aber kommen dann oft mit dem Datenschutz oder anderen Themen nicht richtig weiter. Das ist halt die Komplexität für eine KI-Strategie, normierender Daten, alles, was dazu notwendig ist.
Dietmar, vielen Dank. Da würde ich gerne gleich nochmal noch ein bisschen mehr dazu erfahren, aber erstmal zu Dennis. Dennis, welche Voraussetzungen gibt es auf der Daten- und IT-Seite, also zum Beispiel in Bezug auf Legacy-Systeme, offene Datenschnittstellen, Datenverfügbarkeit, also was sind deine Erfahrungen, wie kann das Thema KI erfolgreich bei einem Versicherungsunternehmen umgesetzt werden?
Also kritisch an den Voraussetzungen ist meines Erachtens vor allem immer der Anfang und das Ende. Dazwischen kriegen das die Data Scientists und Machine Learning Engineers eigentlich sehr gut hin, nach meiner Erfahrung. Aber vor allem am Anfang, wenn ich daran denke, was ist eigentlich in diesen Daten drin, mit denen wir arbeiten wollen? Ja, da heißt dann so ein Feld, irgendwie hat eine kryptische Bezeichnung AXV7-9 oder sowas und keiner im Unternehmen weiß mehr, was da eigentlich drin steht. Das ist dann natürlich nicht gerade hilfreich. Also die Dokumentation der Daten, dann auch die Frage nach Datenqualität. Obwohl ich da immer sagen muss, Datenqualität ist für mich kein absolutes Gut. Also ich kann nicht auf eine Tabelle schauen und sagen, die Datenqualität ist schlecht, sondern ich muss das immer daran ausrichten, was will ich denn eigentlich mit den Daten machen? Und erst mit Blick auf diesen Verwendungszweck kann ich eben sagen, ist die Datenqualität dafür ausreichend, ja oder eben nein. Und was wir am Anfang auch immer als Herausforderung haben und was wir zwingend auch beachten müssen, sind alle Fragen zum Datenschutz. Und da ist oftmals jetzt vielleicht nicht unbedingt der Datenschutz natürlich an sich oder dass man da verbotene Sachen oder so mitmachen möchte, sondern schlicht und ergreifend, dass man sich dafür Zeit nehmen muss, auch mit den entsprechenden Kollegen aus der Rechtsabteilung. Und das ist ein durchaus aufwendiger und dann zeitintensiver Prozess, der einen da auch ein bisschen aufhalten kann. Und wenn ich zum Ende hin denke, man hat das beste Modell der Welt gebaut, aber es hilft einem nichts, wenn es nicht in der eigentlichen Anwendung ankommt. Also da das Deployment, die Integration in die bestehenden Systeme und ja, in der Versicherungswelt können bestehende Systeme ziemlich alt sein und sind zu Zeiten entstanden, da hat man, was KI betrifft, noch über ganz andere Sachen vielleicht in Forscherkreisen nachgedacht. Deswegen, da ist auch die große Herausforderung, wie kriege ich denn jetzt eigentlich mein Modell überhaupt da rein? Und eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass ich das Ganze zum Erfolg führen kann. Mir ist aber am Schluss noch eine Geschichte ganz besonders wichtig und das ist immer diese Aussage, wir wollen als Unternehmen datengetriebener werden. Und das funktioniert meines Erachtens nur, wenn ich auch wirklich in die Köpfe eines jeden im Unternehmen reinkomme und da verstanden wird, was das Ganze denn eigentlich bedeutet. Das reicht für meine Begriffe noch nicht aus, wenn der Vorstand verstanden hat, ja, machen wir und wir haben dann eine tolle Einheit und die bauen in irgendeinem Leuchtturmprojekt einen schönen Algorithmus, sondern mir ganz persönlich ist das wichtig, dass man immer auf jeder Ebene erklärt, was möchte ich denn mit den Daten, was kann man damit auch wirklich machen. Und nur auf diese Weise, wenn das auf jeder Ebene verstanden wird, auch bei den Leuten, die später dann mit diesem einen zusätzlichen Feld in der Tabelle zum Beispiel arbeiten müssen, wenn die halt genau wissen, das ist auf die Art und Weise entstanden und das bedeutet datengetrieben. Und erst dann komme ich als Unternehmen auch wirklich weiter.
Ja, enorm. Also verstehe ich total, wenn ich jetzt das Beispiel nehme, meine Waage und ich. Also die Daten auf meiner Waage, die würden mir schon sehr klar machen, welche Entscheidung ich zu treffen hätte. Aber eventuell ist nicht die richtige Jahreszeit, hier konsequent meinen Ernährungsplan umzuändern. Oder ich habe die Möglichkeiten nicht. Dietmar, was Dennis gerade gesagt hat und wenn ich euch beiden jetzt so zugehört habe, wir kommen über Tech beziehungsweise IT-Systeme. Wir kommen über Menschen und das Thema Daten. Bei Daten hört man häufig dann eben DSGVO. wir kommen an den Vorständen lang, bei denen gemeinhin das Vorurteil gilt, die haben es nicht so mit der Digitalisierung, was ich übrigens nicht bestätigen kann, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Wie haben wir es aus deiner Sicht, Dietmar, Perspektiven dazu aus deiner Beratererfahrung oder gerne auch aus dem Nähkästchen? Hast du Ergänzungen?
Ja, gerne. Also ich sehe das auch so wie der Dennis. Die Data Scientists, die, sag mal, in der mittleren Ebene sind, zwischen Analytik und Data Engineering, so nennen wir das. Wenn du die einstellst, ohne dass du Datenschutz, Technik und Co. geklärt hast, dann frustrieren die das und hauen nach einem Jahr wieder ab. Also bin ich komplett überzeugt, die von Anfang an einzustellen, ohne darunter eine saubere Datengrundlage, zumindest so sauber, dass man schon ein bisschen arbeiten kann, datenschutzrechtliche Klärungen machen, Infrastruktur zur Verfügung stellen. Also wir nennen das Maschinenraum. Also der Enterprise fliegt auch nicht, wenn sie nicht den Scotty hat. Also da unten drunter muss erstmal ein Maschinenraum so weit da sein, dass man das Raumschiff in Bewegung setzen kann. Das ist so. Ein KI ist das Raumschiff komplett. Also man holt alle Mitarbeiter ab, das ist das Schöne. Wenn sie mal infiziert sind, dann denken die in Daten und in KI-Lösungen. Man muss aber erstmal so ein bisschen Use Cases in Einzelbereichen schaffen. Deswegen sagen wir immer, der Vorstand muss sich erstmal strategisch entscheiden, KI und Datenstrategie zu machen. Dann muss er gucken, wo der Maschinenraum ist. Welche Daten habe ich denn selbst? Welche habe ich nicht? Welche muss ich mir extern dazu holen? Wie kriege ich das Datenschutzrecht geklärt? Wie kriege ich die Infrastruktur gelöst? Aber alles lösbar. Maschinenraum, Scotty sagt, die Daten sind in der Superqualität da, muss nicht 100% sein, aber so gut, dass die Analytiker anfangen können. Dann brauchst du die Analytiker, das ist eigentlich das Hauptproblem der Zukunft. Wo kriegst du die eigentlich her? Und ein Analytiker braucht auch viele Trainingsdaten und Jahre, bis er das halt verstanden hat. Es ist nicht so, dass man die Menschen dann einstellt und dann geht's schon los, sondern wir haben 5 Jahre ungefähr Bootcamp. Also ich weiß nicht, ob es schneller geht, aber wenn man halt mit vielen Daten arbeitet, braucht man auch ein bisschen Erfahrung. Die sammelt man nicht, die sammelt dann über diese Zeit. Aber die Fachbereiche holen wir ganz klar über die Use Cases ab. Und da geht es auch meistens los. Man hat die Datenstrategie, holt sich Fachbereiche über die Use Cases, holt sich da letztendlich auch die Budgets dafür aus den verschiedenen Segmenten. Ich sage schon Vertrieb, Risiko und Prozess. Dann holt man sich das Buy-in der Mitarbeiter, macht die Besetzung und sieht zu, dass der Maschinenraum steht. Und dann kann man mit der Enterprise starten. Ist natürlich nicht so leicht, aber wenn es dann funktioniert, macht es Spaß, im Universum zu fliegen.
Ja, nachvollziehbar.
Ja, vielen Dank. Also eigentlich hätte ich jetzt hier eine Frage, die ich stellen sollte laut meinem Manuskript, aber du magst es bitte verzeihen, Dietmar, dass ich doch nochmal zurückgehe in unserer Fragenhistorie und gerne den Unterschied nochmal etwas besser verstehen wollte zwischen schwacher und starker KI. Vor allem, ich habe in den letzten Wochen mich durchaus mit regulatorischen Fragestellungen, mit EU-entsprechenden Konsultationen beschäftigt und da ist dieser Begriff schwache und starke KI eigentlich so mir nie wirklich bewusst gewesen. Vielleicht kannst du die in einen Kontext bringen mit meiner eigentlichen Frage. Also wo setzen Versicherer heute schon künstliche Intelligenz ein und wo am häufigsten? Und vielleicht versuchst du damit einfach nochmal meine Frage zu beantworten, wo ist das dann stark und wo wäre das schwach oder gibt es starke KI überhaupt noch nicht in der Versicherungswelt?
Ja, mache ich gerne, hatte ich vorhin schon angedeutet. Also ich persönlich, und ich kenne wirklich nicht nur die Versicherung, wir haben 20 Versicherer als Kunden mit dem Makler da, wo wir den Kanal bespielen. Ich persönlich habe alle Telcos gemacht, da hat man mal 30, 40 Millionen Kunden, das ist noch ein bisschen mehr Daten. Ich habe auch sehr viele Banken gemacht und auch im öffentlichen Bereich. Und ich kann klar sagen, auch Automotive beispielsweise, dass die starke KI, ich kenne keinen, wo ich sagen würde, es ist eine starke KI, ist da vorhanden. Eine Definition der starken KI ist unter anderem, eine den Menschen gleichen Intelligenz zu schaffen, die selbstständig Probleme definieren und lösen könnte. Und das sehe ich heute noch nicht. Aber was ich sehe, und das ist eigentlich bei allen Branchen, auf der Prozessseite sind Chatbots, die mehr oder weniger intelligent sind und beispielsweise beim großen Automobilhersteller 60% der Anrufe reduzieren. Beispielsweise wird beim großen Automobilhersteller wird angerufen mit einer automatischen Plattform darunter, mit den Daten der letzten 20 Jahre, der Callcenter-Daten und wird im Prinzip offene Forderungen werden dann aufgemacht, indem man natürlich weiß, Das ist ein 18-Jähriger, der kann vielleicht 100 Euro bezahlen. Der Roboter hat gelernt aus den letzten 20 Jahren, wenn ich den mit du anspreche, du, ich bin total enttäuscht von dir, zahl doch wenigstens 100 Euro und mach das mit PayPal, weil natürlich der Roboter weiß, dass die Zahl hat, die er präferiert. Und dann kriege ich eine gute Zahlquote hin. Das wird sehr stark eingeschätzt, um bestimmte, ich sag mal, sachbearbeitende Tätigkeiten über eine KI zu lösen. Das nutzt eigentlich jede Branche. Ein Chatrobot ist so ein typisches Beispiel dafür. Im Servicebereich wird das auch stark eingesetzt. Wir sehen, ich hatte es vorhin schon gesagt, bei den Schadensquoten. Also je nachdem, wenn man schaut, welche Daten bringen denn in meinem Algorithmus in der Entscheidung am Ende noch einen zusätzlichen Beitrag. Ich persönlich finde da zum Beispiel das Beispiel der Vorverträge ganz interessant, das noch nicht ganz gelöst ist. Also da, wo am meisten gelogen wird bei der Versicherung, was für einen Vorvertrag hatte ich denn, wenn dann mal ein Pool entsteht, der GDV wollte es ja schon vor 2-3 Jahren machen, ist ja interessant, dass man solche Daten miteinander austauscht und die dann in einem KI zu einer Entscheidung bringt. Also es gibt da durchaus noch Grauzonen, die ein bisschen angetastet sind, aber noch nicht vollständig. Ich sehe aber ganz stark im Prozessbereich eine Menge. Bei Schaden, wo Daten einen zusätzlichen Nutzen bringen in der Tarifierung, aber immer noch in einem alten Tarifierungsmodell. Im Vertrieb, wo man einfach sagt, das Amazon-Prinzip, also das typische Beispiel dort ist, wo es klar hingeht, Open Insurance haben wir auch schon ein paar Mal andiskutiert, dass ich eben den Kunden vollständig verstehe, dass ich nicht nur, dass ich die Daten zusätzlich weiß, dass ein Kunde neben der Haftpflicht eben auch ein Tier hat, dass er, wie er reist, dass er Kinder hat und so weiter, und dass ich aus diesen Kenntnissen aus anderen Branchen und anderen Customer Journey Schritten das Next Best Action berechne. Das gibt es heute bei ganz vielen anderen Branchen schon stark. Bei den Versicherungen kommt das so langsam. Also in anderen Branchen wird das sehr viel mehr genutzt. Da glauben wir fest daran, dass diese Daten auch über eine KI in den Vertrieb der Versicherung mehr und mehr kommen werden.
Also das heißt, vielleicht nochmal hier nachgefragt, bevor ich auch rüber zu Dennis schwenke, auch wirklich tatsächlich in solche Antragsstrecken wie Quote und Offer, dass ihr da auch mit künstlicher Intelligenz unterstützen wollt, würde aber durchaus doch auch bedeuten, dass diese Quoten-Offer-Prozesse gewisse Individualität unterstützen müssen, weil halt so eine KI ja durchaus dann profilierter steuern könnte als jetzt so der Standard.
Da gibt's eine gute Nachricht für. Das ist zwar individuell, ja, aber die Menschen verhalten sich im Muster wie 10.000 andere Menschen auch. Ich will mal ein Beispiel dazu bringen. Es gibt seit 10 Jahren im E-Commerce ein Device-Ident, also ein Erkennen des Endgerätes. Und das gab es grundsätzlich mal als Idee, weil man Personen unabhängig sozusagen Personenprofile bilden wollte, um Betrugsmuster zu vermeiden. Also der Betrüger, der über ein Device 10.000 Telefonbucheinträge eine Ware hinschicken lässt. So, das hat dazu geführt, dass E-Commerce-Unternehmen da 300-400 Millionen Besuchsprofile gebildet haben. Also ein Mensch, der ein Tier hat, der eine Katze hat, die ist 8 Jahre alt und so weiter. Du kennst nicht die Person, aber du weißt, es ist ein Kundenprofil. Und davon gibt es dann nicht nur eins, sondern 5.000, 10.000. Wenn du dann die 10.000 im Vergleich anschaust, was haben die als nächstes gekauft, kannst du dann daraus das Next Best Offer für den, der noch in der Kaufkette weiter hinten steht, berechnen. Das ist nicht wichtig, dass das der Dietmar Schmidt ist, sondern das ist derjenige, der 3 Kinder hat, einen Enkel hat, über 50 ist und folgendes Verhalten hat. Und der wird folgendes tun. Und das ist so, wie man bei den, wir hatten vorhin das Thema Personaleinstellung, da gibt es ja auch verschiedene Verfahren, um Personal einzuschätzen, rot, grün, gelb, ist so ein Mustererkennungsthema. Und so ist es dann eben auch bei den Kundenprofilen. Das ist personalisiert, das wirkt auch komplett personalisiert, es wird auch aus der Personenebene hochgerechnet, aber dann auf Profilebene anonymisiert und pseudonymisiert. Und damit wird dann gearbeitet. So machen das im E-Commerce im Prinzip eigentlich alle. Und man muss dann nur das Match hinbekommen, dass man seinen Kundenbestand von 1 Million oder 5 Millionen Kunden, die man halt als Versicherer hat, mit denen der anderen in Bezug bringen kann. Das ist die Kunst. Aber auch lösbar.
Ja, vielen Dank. Und damit der Dennis sich nicht zu sehr langweilt, doch mal die Frage an dich. Also du sitzt ja auch wirklich bei einem Incumbent direkt beim Versicherer. In welchen Bereichen wollt ihr denn künstliche Intelligenz konkret einsetzen, beziehungsweise habt es unter Umständen auch schon? Ich war ja durchaus auch einige Jahre in Versicherern. Ich hätte jetzt die Frage, die ich Dietmar gestellt hätte, tatsächlich anders beantwortet, aber sehr erfrischend, by the way. Aber nun rüber zu dir, Dennis. Wie würdest du das sehen und in Zukunft sehen?
Ja, also viele von den Punkten, die Dietmar gerade angesprochen hat, sind natürlich auch für uns relevant. Ich versuche mal, das so ein bisschen geteilt oder von einem anderen Blickwinkel aus zu beantworten. Also klar, wir wollen Kunden individueller agieren. Das bedeutet für uns halt, dass wir eben schauen, und da kann ich jetzt als Beispiele nennen, unsere Storno-Prädiktion, eben auch ein NBO-Modell, also Next Best Offer-Modell, oder auch das Smart Pricing. Das ist so der eine Bereich, um den wir uns momentan Gedanken machen, wie wir da besser werden können. Und ein anderer eben auch effizienter zu werden. Und da kommen jetzt vielleicht so ein paar Sachen, die wir bisher noch nicht angesprochen haben. Zum Beispiel geht es darum, auch in den Prozessen, die wir haben, cleverer zu werden, wenn wir zum Beispiel Auszahlungsvorgänge haben. Also so etwas wie ex casso zu kontrollieren in gewisser Art und Weise. Das wäre eine Sache, dass wir eine Vereinfachung im Bereich von Gesundheitsprüfungen machen können, dass wir da also bei eben auch ein wenig individueller natürlich werden, aber vor allem dann schlanker in unseren Prozessen werden. Und auch ganz weg vom Kunden, ein großes Thema bei fast allen Versicherern, die Migration, dass wir auch solche Mammutprojekte innerhalb eines Versicherers, dass wir die auch unterstützen können, von den klassischen Verfahren, die man da natürlich hat, mal abgesehen, aber dass man da punktuell auch unterstützen kann und sagen kann, na, damit können wir es ein bisschen besser machen, damit können wir so eine Migration auch noch effizienter über die Bühne bringen. Und es gibt noch einen letzten Punkt, den ich gerne mit anführe und der für uns auch gerade ein sehr großes Thema ist. Wenn wir KIs trainieren wollen oder Machine Learning Algorithmen trainieren wollen, dann haben wir halt oftmals das Problem, okay, in welchem Rahmen dürfen wir das denn? Datenschutz hatten wir angesprochen. Verzeihung. Aber in dem Punkt kann man eben auch Verfahren des maschinellen Lernens oder der KI einsetzen. Und wir haben ein großes Projekt gerade. Da geht es um die Datensynthetisierung. Das heißt, wir versuchen, mithilfe von Algorithmen Daten zu erstellen, die eben dann nicht mehr an ganz spezifischen Kunden hängen, sondern die uns einen synthetischen Datensatz zur Verfügung stellen, mit dem wir dann aber genauso gut und effizient die Modelle trainieren können, als wären es die echten, realen Daten. Das versetzt uns aber in die Lage, dass wir zum Beispiel beim Datenschutz sehr viel einfacher und sehr viel schneller vorankommen können, weil wir dann nämlich eben keine Kundenrechte mehr berühren, keine Datenrechte an der Stelle mehr berühren und somit da viel, viel einfacher auch unsere Arbeit verrichten können. Naja, und so kann man, glaube ich, im Überblick sehen und der Co-Host hier sonst bei euch im Podcast, Herbert Jansky, der hat das Thema beim HDI ja auch in den vergangenen Jahren mit vorangetrieben, auch diese Cases mit vorangetrieben. Jetzt ist es bei uns vor allem auch der Daniel Magritz als Abteilungsleiter, der es mit vorantreibt. Also wir schauen aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln darauf. Es sind viele Kolleginnen und Kollegen damit befasst. Und nicht eben nur von der individuellen Sicht und von der prozessualen Sicht, sondern auch mal von einer ganz anderen Perspektive, wie zum Beispiel bei dieser Datensynthetisierung.
Ja, vielen Dank. Deswegen darf der Herbert heute auch nicht mehr dabei sein.
Ne? Genau. Ja. Schon gemacht. Ist ausgeladen an der Stelle.
Nee, aber nochmal ganz kurze Frage. Was mich jetzt, also sehr interessant ist, Migration von Core-System-Daten. Also das ist ja ein Edge-Case, aber den halte ich für einen sehr wertvollen. Aber sowas wie Dunkelverarbeitung, Dokumentendunkelverarbeitung oder Claims, das hat jetzt keiner von euch genannt. Ne? Da, wo eigentlich Versicherungen immer anfangen, eigentlich mit KI zu arbeiten, das habt ihr jetzt gar nicht so auf dem Radar.
Naja,
ist schon alles schon so abgefrühstückt, dass das für KI kalter Kaffee ist?
Also das hätte ich jetzt genauso gut in die Reihe mit reinsetzen können. Es gibt halt wirklich eine ganze Landkarte, eine ganze Liste von möglichen Anwendungen, die man da verfolgen kann. Und natürlich gehört auch das dazu. Also wir sind an der Stelle, was jetzt die Automatisierung eben von diesem Schriftgut anbetrifft, an vielen Ecken aktiv. von daher auf gar keinen Fall, das fällt nicht raus oder so, sondern das gehört dann schon fast mit zur DNA.
Alles klar, danke schön.
Super cool. Ja, jetzt haben wir viele schon kennengelernt, viele Use Cases für die Branche, viele auch, an denen ihr schon konkret arbeitet bei der HDI, und ich bin ja tatsächlich begeistert, da scheint ja richtig PS auf die Straße zu kommen. Und ja, Dietmar, vielleicht nochmal zurück zu dir. Wenn du so auf die Assekuranz schaust und ihr begleitet, du hast eben ein Stichwort ja auch schon gesagt, was ihr da an Themen begleitet. Was ist denn so dein Lieblings-Use-Case für die Assekuranz? Wenn du morgen bei der Pfefferminzia um die Ecke kommst, was würdest du denen anbieten? Wie würdest du die begeistern?
Ja, Julius, ich habe vorhin schon so ein bisschen den einen angedeutet. Das ist der Amazon-Case. Ich finde es interessant, wenn die Assekuranz die Daten aller anderen Branchen nutzen würde, um ihr Kundenverhalten vorhersagen zu können. Die Kunden, die sie im Bestand haben, weil die Assekuranz hat in der Regel einfach zu wenig Daten, vor allem in aktuelle Daten. Wenn man mal überlegt, wie oft kommt ein Kundenkontakt im Jahr zustande und das vergleicht im E-Commerce, jeder von uns das Bestellverhalten kennt von Amazon und Co., und man sammelt jetzt nicht nur die Daten der Assekuranz ein, sondern was macht er im Banking-Bereich, was Open Banking betrifft, was macht er im beispielsweise im Mobility-Bereich, weil er halt ein E-Bike hat oder woanders, sagen wir mal, Zahlungen auslöst an Touchpoints. Was macht er im E-Commerce und welche Fernsehsendungen guckt er, wenn man das Thema Datenschutz gelöst hat? Und dann kann man sagen, wenn ich dieses Verhalten über die gesamte Customer Journey dann für mich auswerten könnte und dann für meinen Zweck des Versicherers nutzen kann für Vertrieb, Risiko und Prozess. Das ist das, was ich als Amazon Case ein bisschen sehe. Das wäre das, was mich am meisten fasziniert und wo ich auch dran bin und wo ich auch glaube, wo ihr mit eurer Frieda-Initiative in die richtige Richtung geht, was Open Insurance betrifft, weil auch dort muss man mal anfangen, auf der Insurance-Seite einen Datenaustausch zu orchestrieren und in der Lage zu sein, sich mit anderen, ich habe ja das Buch Ökosystem rauszugeben, wenn ich halt demnächst einen Hauskauf habe und da ist eine Bank, eine Versicherer, ein Energieversorger, eine Telco drin, da wollen die Daten miteinander austauschen und dazu muss eine Lage sein und wenn sie Daten austauschen, sind sie automatisch beim Algorithmus, um das Kundenverhalten vorherzusagen. Und wenn ich halt weiß, es ist einer, der eine Eigentumswohnung kauft, drei Kinder hat, dann kann ich als Stromversorger hinten schon vorhersagen, was für ein Angebot passt denn eigentlich. Nicht nur, dass er nicht überall seinen Antrag nochmal neu ausfüllen muss. Da glaube ich, das ist aber der Case in der Zukunft, Ökosystem-Case, der kurzfristig ist, in seinen Daten einen Amazon-Case auszulösen mit Daten von anderen Branchen.
Also wir haben jetzt viel über die Einsatzgebiete für die Assekuranz gehört und auch gelernt. Aber wenn du jetzt gesamtheitlich und vielleicht auch nochmal strategisch drauf schaust, also High Level und vielleicht auch etwas weiter in die Zukunft, Dietmar, was sind die wesentlichen Chancen für die Assekuranz?
Also ich glaube, die wesentlichen Chancen für die Assekuranz sind ganz klar, wenn man jetzt noch die Regulatorik und die Open Data Strategie der Bundesregierung mal berücksichtigt, werden immer mehr Daten verfügbar sein. Und deswegen glaube ich, kann man diese Datenverfügbarkeit auf Identity-Ebene und Co. nutzen, um im Kunden, im Neukundenbereich als auch im Bestandskunden großen Upselling hervorragende Kampagnen machen zu können. Das ist das, was man shortrecht heute schon machen kann. Wenn man weiß, wie man das Datenschutzthema löst, würde ich sagen, ist das die größte Chance, eine Effizienzsteigerung auf der Vertriebsseite, das hochzufahren. Die Thematik im Prozess würde ich klar auch als digitale Prozesse anzuschauen, wie digitalisierungsfähig ist der jeweilige Prozess schon und an welcher Stelle kann ich mit Daten den Prozess noch eine höhere Automatisierung überführen. Das sind die beiden Bereiche, die wir als wirklich short am einfachsten sehen. Und strategisch, muss ich klar sagen, sind die meisten Versicherer einfach zu klein auf der Datenseite. Deswegen würde ich mir als Versicherer überlegen, auch wenn ich 1 Million oder 5 Millionen habe, es ist eigentlich nichts an Kundendaten, ohne es jetzt falsch zu verstehen. Aber ich würde da einfach schauen, mir zu überlegen, mit welchen anderen Unternehmen kann ich denn noch Daten austauschen. Es ist HDI ein Komplettanbieter, aber kleinere Versicherungen könnten zum Beispiel schon mal anfangen, ein Rechtsschutzversicherer mit einem Kfz-ler zusammen Daten auszutauschen, großen Upselling zu machen. Warum soll das ganze Geschäft zu Check24 gehen? Man kann auch mit gemeinsamen Plattformen relativ einfach Cross-Upselling machen. Das wäre auf jeden Fall eine Strategie, die ich den kleinen und mittleren Versicherern raten würde.
Dietmar, das klingt super spannend. Jetzt weiß ich nicht, ob ich deinen Hinweis in Bezug auf Open Insurance auch richtig interpretiere. Ist das die Richtung, in der du Open Insurance siehst, also indem man einfach Daten mit anderen Versicherern teilt, um einfach eine größere Ausgangslage, einen größeren Pool zu haben? Oder wo siehst du Open Insurance oder Open Data oder Open Finance, wie das eigentlich die Regulatorik auch nennt, in Bezug auf KI? Kannst du da etwas konkreter werden?
Also ich würde ganz klar, Olli, sagen, dass Open Insurance für mich der nächste Step ist, in die Lage sich zu versetzen, diese Branche. Entweder wird das sowieso regulatorisch irgendwann kommen, wie es bei Open Banking passiert ist. Stecken halt aber auch Chancen in Open Insurance drin. Deswegen ist für mich klar der nächste Schritt, dass die Branche erstmal selbst in der Lage ist, für ihre Kunden die Datenverfügbarkeit sicherzustellen, vielleicht mit einer Normierung, die man selbst vorgibt, bevor man normiert wird. Das zweite ist, wenn man dann die Fähigkeit erlernt hat, kann man halt natürlich mit den anderen Branchen interagieren, weil das Thema Ökosysteme kommt sowieso. Ich meine, Hausbeispiel von vorhin. Der sagen, Fähigkeiten erlangt hat, Daten auszutauschen, kann dann auch Daten am ehesten mit anderen austauschen. Das heißt, ich mache es erstmal für meine Branche, für meine Kunden innerhalb der Branche, bin dann aber auch befähigt, das mit anderen auszutauschen. Deswegen ist diese Übung auf jeden Fall der nächste Step.
Ja, super. Viele Chancen und gleichzeitig in deine Richtung, Dennis, wenn wir jetzt mal aus der anderen Perspektive drauf schauen, was sind denn so die wesentlichen Risiken, die du siehst? Also unser Titel war ja sehr reißerisch bewusst auch gewählt. Was sind die Risiken, die du jetzt ganz konkret für die Branche im Bereich KI siehst?
Also ein Risiko ergibt sich, glaube ich, recht einfach direkt aus dem, was wir gerade besprochen haben, nämlich wenn ich zu ängstlich an die ganze Sache rangehe und einfach da den Anschluss verpasse und mich einigel, dann ist der Zug irgendwann abgefahren und ich habe gar keine Gelegenheit mehr, da überhaupt aufzuholen. Aber es gibt sicherlich darüber hinaus noch andere Punkte. Wenn ich es dann nämlich zu extrem mache und nur noch so technikgläubig an der Stelle bin, dann kann ich eben auch ein Problem bekommen. Also nicht auf diese Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu setzen, sondern gewisse einzelne Aspekte nur blind einer Maschine zu übergeben und zu denken, ja, die regelt das dann schon. Das sollte auch nicht der Fall sein, denn da kann ich auch ganz böse Überraschungen erleben. Denn es kann eben sein, ein weiteres Risiko, dass die Arbeiten, die gemacht werden, die Algorithmen, wenn sie trainiert werden, um eben so eine KI-Funktionalität auszuüben, dass ich da einen Bias drin habe zum Beispiel. Also so eine Verzerrung, eine gewisse Schiefe, die zum Beispiel über die Daten an sich kommen kann. Oder aber auch, dass ich nicht ganz, wenn auch unbewusst, vorurteilsfrei die Maschine in der Hinsicht trainiere. Ich würde an der Stelle aber gerne mal eine Lanze eben für den Berufsstand der ganzen Data Scientisten brechen. Denn es ist schon so, dass sich Data Scientists sehr viel Gedanken darum machen. Und wir hatten jetzt gerade eine Bundestagswahl und ich glaube, der ganze Bundestag hat in der Zusammenstellung deutlich mehr Bias drin, als das sich vielfach bei Data Scientists so widerspiegelt, weil die doch sehr, sehr kritisch auch mit sich selbst da ins Gericht gehen und eben versuchen, immer wieder drüber nachzudenken, ist das Ganze jetzt auch wirklich vorurteilsfrei von unserer beruflichen Warte aus gestaltet worden. Und ein letzter Punkt, was man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, und das ist, glaube ich, auch gerade aktuell oder aktueller denn je, ein KI, ein Machine Learning Algorithmus ist am Ende des Tages ein Stück Software. Und als solches kann es natürlich auch gehackt werden. Und wenn wir das nicht beachten, und ich hatte vorhin das Beispiel bei uns Ex-Kasso-Kontrolle, also zum Beispiel ein Algorithmus überprüft, ob Auszahlungen eines Versicherers, ob die legitim sind oder nicht, und es erhält ein Dritter von außen die Möglichkeit, diesen Algorithmus ein bisschen anzupassen, dann habe ich da natürlich eine irre Möglichkeit für Betrug und bin insofern dann Geschädigter auch oder kann Geschädigter eines Hacks werden. Und das darf man nicht vergessen an einer Stelle. Es ist halt letztendlich nur ein Stück Software mit allen Vorteilen und Nachteilen, die das Ganze so mit sich bringt.
Ja, vielen Dank. Freut mich auch sehr, dass ich gerade nochmal Open Insurance und Frieda gehört habe. HDI ist ja auch Mitunterstützer Dietmar, vielleicht bleibst du noch mal im Call danach, dann können wir auch noch mal sprechen, beziehungsweise zu dir direkt noch mal, Dietmar, und auch gewissermaßen der Abschluss unserer Fragen. Jetzt haben wir ein Stück weit die Perspektive der Versicherungsbranche, also Inside Out, gesehen. Wir haben es eben auch schon mal berührt. Wie schauen denn eigentlich die Regulatoren auf das Thema, auch im Sinne der Risikobegrenzung? Die Bundesregierung beziehungsweise der Koalitionsvertrag ist gerade schon gefallen. Die EU-Kommission, da hört man immer mal wieder was. Glaubst du, dass die regulatorischen Bestrebungen förderlich oder eher hinderlich sind? Und noch als Zusatz, du bist in New York geboren, würdest du deinem Job in USA nachkommen? Wäre er anders?
Gute Frage, Sebastian. Es wäre viel leichter, muss man klar sagen. In den USA als auch in Asien und selbst in Skandinavien sind Datenverfügbarkeit ist viel besser gegeben. Ich habe vor 15 Jahren Risikopolicy eines Automobilherstellers in 15 Ländern gemacht und da hatten wir die Einkommensteuererklärung des Nachbarn in Schweden gehabt. Frei verfügbar, gibt es auch kein Datenschutzproblem, weil es jeder kann es lesen. Das muss man jetzt nicht in Deutschland haben. Ich sage nur, die Digitalisierungsgrad ist im Ausland deutlich höher. Das ist auch ein bisschen in deine Frage gehen. KI findet ja heute in vielen Teilen im Ausland statt. Sehr viele Professoren als auch internationale Unternehmen forschen nicht in Deutschland, weil sie eben viele Einschränkungen hier haben. Und bezüglich des Regulators, ich bin ja in dieser Bundesfachkommission, da versuchen wir letztendlich das erste Weißbuch für KI der EU, das war 90% Risiko. Also im Prinzip alles ist verboten, der Algorithmus muss erst durch eine Prüfungskommission durch, obwohl man ja erstmal den erfinden muss, man muss erstmal Daten trainieren, bevor man überhaupt weiß, was für ein Algorithmus man haben möchte. Das haben wir versucht umzudrehen. Ich glaube, da ist jetzt auch ein Wandel, ist da passiert. Es gibt ja von der EU-Seite sogenannte Risikoklassen. Ich weiß nicht, inwieweit die eben bekannt sind, aber sag mal, die unannehmbare wäre in dem Beispiel vorhin im Personalgespräch, dass man eben menschliches Verhalten manipuliert. Das darf man genauso wenig wie Social Scoring in China halt erlaubt ist, aber wäre halt ein Hochrisikoklasse. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, das ist auch in Ordnung. Minimal wäre ein Spamfilter oder ein KI-gestütztes Videospiel, das kann auch jeder nachempfinden, ist kein Problem. Der Regulatorik ist dann in der Mitte. Gering ist zum Beispiel Chatbots. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das machen ja die meisten schon. Das ist ein geringes Risiko in der Einschätzung und deswegen ist auch die Auflage nicht so hoch. Aber das hohe Risiko, da gibt es schon umfassende Risikobewertungen. Da fallen schon ein Großteil der heutigen oder ein wesentlicher Teil der heutigen Use Cases fallen da schon rein, so dass man dann regulatorisch schon sauber beschreiben muss, wie es eben beim Datenschutz auch ist. Wie ist die KI entstanden und so weiter? Wie wird das überprüft? Was für Dokumentationspflichten hat man und so weiter? Da sehen wir schon einen großen Aufwand, wie ein bisschen auf die Unternehmen zukommen, die sich damit beschäftigen. Da versuchen wir noch stark in die Chancenbetrachtung auf Bundesebene zu gehen. Wenn man jetzt aber mal den Koalitionsvertrag der Ampelregierung anschaut, hat man zumindest dort bei Startups und KMUs Zugang zu Daten. Ich denke, da wird es auch bei kleineren Unternehmen Ausnahmen geben. Wie, an welcher Stelle dort geschnitten wird, wissen wir nicht. Großunternehmen wie die HDI, würde ich sagen, sind die Auflagen etwas höher. Aber man möchte schon den Standort Deutschland nicht in Wettbewerbsnachteile bringen. Das ist klar jetzt erkannt und der Wettbewerbsnachteil auf der KI-Seite ist vorhanden. Wir müssen überhaupt nichts vormachen. Wir sind im Mittelalter und die anderen sind einfach schon oder in Bundesligen gesprochen, eine Kreisklasse und die anderen sind in der ersten Bundesliga. Und die anderen sind Asien und USA. Und mit denen müssen wir uns zukünftig messen. Und das können wir auch. Und wir können auch den Anschluss schaffen, wenn wir in der Lage sind, mal die Daten mit den anderen auszutauschen und dann zumindest im Trainingsbereich der Daten vorwärts zu kommen. Dennis hat es ja schon geschildert. Natürlich haben wir immer den Nachteil, wir müssen mit synthetischen Daten arbeiten. In anderen Ländern kann man mit Echtdaten arbeiten. Aber auch da finden die Deutschen sozusagen, glaube ich, den Weg, wie man in das schaffen kann. Aus unserer Sicht ist der Weg Open Governance Data noch sehr wichtig bei dem Aspekt, nämlich alle Daten, die von der Governance-Seite frei sind, Identität einer Person oder das Gewerberegister, was ja immer noch nicht öffentlich ist in Deutschland. Das Handelsregister mit 1 Million Firmen ist öffentlich, 2,7 Millionen Gewerbetreibende sind nicht öffentlich. Jedes Unternehmen versucht, diese Gewerbetreibenden mit bis 400.000 Neu- und Abmeldungen jedes Jahr zu pflegen. Ist ja völliger Quatsch. Macht es öffentlich, jedes Unternehmen kann es nutzen und schon sind diese Daten verfügbar. Wenn ich sie genauso wie Webseite nutzen kann, aus, sag mal, öffentliche Daten sind viel verfügbarer und nutzbarer auf der KI, dann habe ich sofort eine Basis, mit der viele arbeiten können. Außerdem können dann Unternehmen sich leichter daran orientieren, was die öffentliche Hand frei verfügbar macht, dann auch verfügbar zu machen. Und dann sind wir dann langsam Richtung, wir tauschen Daten aus und dann werden am Ende Datendeals gemacht. Wir kommen ganz klar in die Richtung Verkaufen von Daten, so wie es im E-Commerce schon seit 20 Jahren ist. Das kommt auch bei den Versicherungen, wenn man denn weiß, welche Daten welchen Wert haben. Aber bis dahin muss der Regulatorik, die solche Seite muss aus meiner Sicht Open Data in Gang bringen. Wenn dann noch die Frieda Open Insurance ist, dann gibt es da, glaube ich, eine Möglichkeit, von der Kreisklasse in die zweite Bundesliga zu kommen.
Ja, cool. Ich könnte euch stundenlang weiter zuhören. Und was ich jetzt verstanden habe, sollte die Regulatorik euch HDI und euch Haftpflichtkasse einen Strich durch die Rechnung machen, weil ihr zu groß seid oder so. Wir als Franchise sind ja noch klein. Wir könnten da Dinge für euch übernehmen. Aber das nur am Rande. Rüber mal zu Dominik.
Ja, Dietmann, das war ja auch schon das ideale Schlusswort. Wenn wir jetzt mal hinblicken auf unser Fazit der heutigen Episode, ich glaube, wir haben wieder viele interessante Aspekte angefangen mit der Definition und den praktischen Einblicken hinsichtlich der KI. Da habt ihr viele spannende Beispiele geliefert, vor allem auch die Unterscheidung zwischen schwacher und starker KI. Sehr, sehr interessant und ich denke, wenn wir nochmal das eingangs zitierte Zitat wieder anwenden, dann würde ich da definitiv kein Endszenario sehen, sondern ganz viele Potenziale, ganz viele interessante Aspekte, die es dann noch in Zukunft zu nutzen gilt und eine spannende Reise, die uns vorliegt. Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage für all diejenigen, die sich mit euch auch nochmal zum Thema KI austauschen möchten. Wo und wie erreicht man denn euch am besten?
Also mein LinkedIn-Profil ist, glaube ich, ganz gut gepflegt. Dietmar Schmidt von Maxon kann jederzeit Kontakt aufgenommen werden. Ich freue mich drüber.
Ja, auch bei LinkedIn oder Xing, Dennis Glüsenkamp oder aber auch gerne über Social Media Plattformen wie Twitter oder auch Instagram. Da ist der Handle dglüsen, also G-L-U-E-S-E-N. Vorne noch das D noch dran, also D-G-L-U-E-S-E-N. Genau.
Perfekt, das packen wir natürlich auch in die Shownotes, dann ist der Weg das zu euch noch
viel kürzer. Das müssen wir in die Shownotes
packen, das hat keiner verstanden.
Ich habe gerade versucht mitzuschreiben, aber ich habe es nicht hingekriegt.
Ist super verstanden, ich habe es eingegeben, sofort gefunden und gefolgt.
Aber deswegen haben wir
ja die Shownotes. Perfekt.
Perfekt. Ja, sehr schön, dann vielen Dank an euch für die interessanten Insights und natürlich auch an das Insurance Monday Team. Vielen Dank natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Seid gespannt auf die nächsten Folgen, lasst uns gerne eine Bewertung da und wie immer, macht's gut und bis zum nächsten Mal.